eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Hallo Sven.
Hallo Gerrit.
Wie das Kaninchen vor der Schlange haben wir, glaube ich, alle auf die Landtagswahl in Bayern und Hessen geschaut. Die ersten Wahlen eigentlich, seitdem die AfD sich ja in diesem extremen Umfragehöhenflug befindet. Vielleicht ja auch so als Vorgeschmack auf nächstes Jahr, denn da wählt der Osten. Da sind nämlich Sachsen, Thüringen und Brandenburg dran. Und Sven, ich muss sagen, der Vorgeschmack, der war relativ bitter. Und ich muss auch zugeben, dass ich immer eher so diese Fraktion der Entwarner war. Also von wegen, ach, die Leute sagen das nur in den Umfragen, dass sie die AfD wählen, das wird am Ende eh anders aussehen. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich geirrt. Meiner Meinung nach ist in beiden Landtagswahlen die AfD eigentlich der heimliche Wahlsieger. In Bayern kommt die AfD nämlich am Ende auf 14,6%, gewinnt damit 4,4 Prozentpunkte dazu und wird drittstärkste Kraft. Sie gewinnt damit sogar noch mehr zu als die Freien Wähler um unseren Hupsi und den Skandal um das antisemitische Flugblatt. Spannend ist hier tatsächlich, dass auch die CSU nur 0,2 Prozentpunkte verloren hat. Das sagt viel über die Wählerwanderung in Bayern aus. Ich gehe davon aus, dass wir darüber später noch mehr reden werden. Denn erstmal zu Hessen, da ging es dann richtig rund für die AfD. Da landet die AfD nämlich mit 18,4% deutlich auf dem zweiten Platz. Es ist in Hessen. Sie gewinnt ganze 5,3 Prozentpunkte dazu. Und Sven, bevor ich dich jetzt frage, ob uns das Angst machen sollte, finde ich, muss man heute schon nochmal ein anderes Thema ansprechen, weil es fühlt sich irgendwie momentan auch ein bisschen komisch an, über diese Wahl und diese ganzen Analysen zu sprechen, während man immer noch täglich wirklich diese grausamen Videos, die grausamsten Videos aus Israel sehen muss, diese ganzen nicht auszuhaltenden Geschichten hören muss über verschleppte, ermordete, vergewaltigte Menschen in Israel. Und ich muss sagen, mich hat es auch tatsächlich ein bisschen mitgenommen, die Tage. Und ganz im Ernst, es soll jetzt auch nicht so ein beschissenes, Scholz-artiges Lippenbekenntnis sein, dass eben dieser Tage sein muss, was ja irgendwie alle machen. So, wir stehen an der Seite Israel und so weiter. Das ist ja eh klar, muss ja sagen, das war bei uns ja auch irgendwie immer klar. Ich will hier jetzt irgendwie ganz deutlich machen, dass sich halt echt jeder beschissene Anti-Imperialist oder Post-Colonial-Itpol-Linke, der jetzt die Frechheit besitzt, diese Geschehnisse irgendwie zu relativieren, weil ja Israel so böse sei, oder noch schlimmer, dieses Morden, Verschleppen und Vergewaltigung als Freiheitskampf sieht, als Decolonization, wie ich es immer wieder bei Twitter gelesen habe, und das von Linken. Also wenn jetzt wirklich irgendeiner von euch hört, weil wir ja irgendwie gegen Nazis sind oder so, ey, ich kann es nicht anders sagen, verpisst euch einfach. Hört uns nicht, liked uns nicht, ihr seid scheiß Antisemiten, die sich mit brutalsten islamistischen Faschisten zusammentun. Und das habt ihr eigentlich schon immer getan und wir haben es auch schon immer gesagt. Jetzt zeigt sich halt euer wahres Gesicht und ihr feiert es halt, wenn Juden massakriert werden. Also feiert weiter irgendwie euren beschissenen alternativen CSD, bei dem ihr es tatsächlich schafft, die einzige Demokratie im Nahen Osten abzuschaffen, die sich für queere Menschen einsetzt, für Minderheitenrechte einsetzt. Schreit halt weiter Yalla Intifada am 1. Mai, schreit weiter Free Palestine, tut weiter so, als seid ihr irgendwie woke und für irgendeinen intersektionalen Freiheitskampf. Macht weiter irgendwelche gefühligen Rap-Videos, lasst euch weiter von irgendwelchen linksliberalen Vollidioten dafür feiern und Sendezeit in den Medien geben, aber verpisst euch hier einfach und hört auf, euch als links zu bezeichnen. Ich würde sagen, in dem Fall heißt Antifa Israel-Solidarität und wenn dann überhaupt Free Gaza from Hamas. So, das wollte ich loswerden, sorry, ich bin wirklich sauer und ein bisschen traurig.
Ja, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, das geht wahrscheinlich vielen so und ich hoffe dann doch den meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch. Ansonsten kann ich mich dir da nur anschließen, wer das anders sieht, wer also tatsächlich irgendwas von diesen Geschehnissen gut heißt, gut findet, den will ich ja auch nicht als Zuhörer haben, dann habe ich von mir aus 50 bis 100 oder was auch immer Hörerinnen und Hörer weniger. Ganz grundlegend dazu, wir haben es ja auch immer schon mal wieder angedeutet, hast du ja auch schon richtig gesagt, das Thema ist kein Thema, was irgendwie neu ist. Das Thema in dem Sinne der Antisemitismus der deutschen Linken ist kein neues Thema. Und vielleicht als kleiner Teaser auch schon mal, das wird auch das Thema sein, mit dem wir uns dann als nächstes nochmal ausführlicher auseinandersetzen werden. Denn auch das muss nochmal ganz klar gesagt sein, Antisemitismus ist kein Problem der Rechten. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das eben jede Bevölkerungsschicht betreffen kann, sei es die sogenannte Mitte der Gesellschaft, sei es eben die linke Szene, sei es aber eben auch die migrantische Community. Und in der haben wir natürlich aktuell, siehe Neukölln, aber siehe auch andere große Städte, haufenweise Probleme, haufenweise eine Solidarisierung mit diesem Terror. Was anderes ist es ja nicht. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Gefährliches, worüber wir definitiv nochmal sprechen müssen. Aber weil unser Hauptfokus ja tatsächlich auf Rechtsextremismus und Rechtspopulismus liegt, haben wir uns für diese Folge relativ kurzfristig dazu entschieden, bei den Landtagswahlen zu bleiben, weil Gerrit hat es ja auch schon richtig gesagt, wir haben hier auch in oder bei diesen beiden Landtagswahlen zwei doch schon eher erschütternde Ergebnisse. Ich war nämlich tatsächlich auch jemand, und das habe ich ja auch in den Podcast-Folgen immer mal wieder angedeutet, dass ich tatsächlich der deutschen Gesellschaft mehr zugetraut habe. Aber auch ich muss sagen, dass ich da ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, enttäuscht worden bin. Tatsächlich aber eigentlich mehr von Bayern, denn in Hessen haben wir nur eine rechtspopulistische Partei, die es in den Landtag geschafft hat. Das ist die AfD mit 18,4%. Das hattest du ja schon gesagt. In Bayern, und das muss man ja, darf man ja nicht vergessen, haben wir zwei Parteien, die eher aus dem Rechtspopulismus kommen, wobei die bayerische AfD ja sehr nah an der thüringischen AfD steht. Das heißt, man könnte hier fast schon sagen, die AfD geht hier in eine rechtsextreme Ecke, und wir haben mit den Freien Wählern, das ist, glaube ich, in unserer letzten Folge auch nochmal deutlich geworden, eine neue rechtspopulistische Kraft, die man als solche auch bezeichnen kann. Diese beiden Parteien machen zusammen ungefähr 30% der Wählerinnen und Wähler in Bayern aus. Und was man auch nicht vergessen darf, Bayern ist eines der Bundesländer mit der immer am höchsten liegenden Wahlbeteiligung. Über 70% der Menschen in Bayern haben gewählt. Und diese über 70% haben eben zu 30% deutlich rechte Parteien gewählt. Wenn man die CSU, die ja auch nochmal deutlich rechts von der CDU steht, dazu zählt, kommen wir hier auf mehr als 2/3 der Menschen in einem Bundesland, die eher rechte Parteien gewählt haben. Und das finde ich wirklich beängstigend. Das ist sehr gefährlich.
Ja, ich möchte noch einmal kurz was zum Thema Israel sagen, weil es mir so gut gepasst hat, weil wir haben einfach quasi gerade einen Endfollow-Aufruf gemacht. Sonst mache ich ja immer diesen cringigen Folgt-uns-Aufruf bei Instagram. Heute bleibt der aus, weil wir nur definieren, wer uns nicht folgen soll. Und unsere nächste Folge können wir dann unter dem Motto linksgerichtet vielleicht veröffentlichen, wenn wir uns den linken Antisemitismus anguckt. Aber Sven, ich will auch natürlich auf das andere eingehen in Bezug auf die Wahl, was du angesprochen hast, weil das ist ja ganz spannend. Ich hatte es ja eingangs schon angedeutet in meiner Einleitung. Mit Blick auf Bayern ist es ja spannend zu sehen, dass die CSU eigentlich nur 0,2% verloren hat, die Freien Wähler und die AfD aber deutlich gewonnen haben. Du hast ja so schön zusammengerechnet, dass dieser ganze rechte Block irgendwie sehr stark ist, aber die CSU hat nicht verloren. Das heißt, woher kommen eigentlich die Wähler, die an die AfD und an die Freien Wähler gegangen sind, wenn die CSU nicht so viel verloren hat? Der Gag ist, tatsächlich zeigt sich, dass die CSU 140.000 Stimmen an die Freien Wähler verloren hat und immerhin 80.000 an die AfD. Die CSU hat trotzdem kaum Verluste, weil sie 110.000 neue Wähler von den Grünen und 60.000 von der SPD bekommen hat. Das heißt, wir sehen hier jetzt nicht nur einen Rechtsruck zur AfD, sondern wir sehen einfach so eine Art gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck zu rechten Parteien. Sprich, von der CSU und von den Freien Wählern sind im Endeffekt Leute zur AfD gegangen, aber zur CSU sind relativ viele von den Grünen und von der SPD gekommen. Das heißt, eine Wählerwanderung von links nach rechts und von rechts nach noch rechter. Das finde ich eine relativ spannende Analyse, weil woran mag das liegen und was ist der Grund? Da wurde ja viel drüber diskutiert und in Hessen gibt es ja ähnliche Tendenzen.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich spannend. Wenn man dabei mal bleibt, man kann noch eine Sache ergänzen, und zwar geht es ja bei sowas auch immer um Nichtwählerpotenzial oder die Nichtwählermobilisierung, und da ist tatsächlich der zweitgrößte Zusprung, also nach den Grünen kommen tatsächlich die Nichtwähler, also die CSU konnte auch einige Nichtwähler für sich mobilisieren. Andererseits ist es aber so, dass man, glaube ich, aus diesen Wählerwanderungszahlen relativ deutlich sehen kann, dass die drei Ampelparteien die sind, die in Bayern Verluste vor allem eben zur CSU hinnehmen müssen. Und zwar die größten, also die Grünen mit Abstand am meisten verlieren sie an die CSU. Dann die SPD verliert auch am meisten an die CSU. Und auch die FDP, also die dritte Ampelpartei, verliert auch am meisten an die CSU. Das heißt, es wird ja mal gesagt, also eigentlich, Landtagswahlen sind ja unabhängig von der Bundespolitik, aber natürlich muss man mittlerweile sagen, dass natürlich auch die Bundespolitik hier eine Rolle spielt, beziehungsweise sie muss gar nicht so sehr eine Rolle spielen, aber sie wird natürlich geschickt von den Parteien genutzt und das hilft in oder half bei dieser Wahl natürlich vor allem den in Anführungsstrichen Oppositionsparteien. Und das sind in dem Fall logischerweise die drei eher rechten Parteien, was eigentlich auch spannend ist, weil man ja eigentlich früher auch die FDP als immer eine eher bürgerlich in Anführungsstrichen eher rechtere Partei eingeordnet hat. Aber aktuell zählt man sie auf Grundlage der Ampel und auch aufgrund eines großen Teils ihrer Politik ja doch eher schon wieder in ein liberaleres Spektrum, muss man oder würde ich behaupten, zumindest in vielen Bereichen. Deswegen ist es dahingehend tatsächlich spannend, dass eben diese drei Oppositionsparteien auf Bundesebene eben das für die Landtagswahl in Bayern für sich nutzen konnten und eben hier relativ deutlich Stimmung gegen die Ampel und Stimmung, ich würde fast sagen, gegen eine pluralere, doch in einigen Punkten auch fortschrittlichere Politik zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was in Bayern so ein bisschen heraussticht, meiner Meinung nach, dass eben dieser zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler gegen einen gewissen Pluralismus oder sich gegen einen Pluralismus entschieden haben und für eher diese konservative Weiter-so-Schiene.
Ja, dann schauen wir doch nochmal auf die Zahlen in Hessen, weil ich finde, man kann da doch nochmal ein bisschen was rauslesen, was vielleicht jetzt so ein bisschen eine ketzerischere These von meiner Seite wäre. In Hessen haben wir circa, wenn wir die Grünen und die SPD zusammenrechnen, ich sag mal 140.000 Wähler, die von SPD und Grünen zur CDU gewandert sind. Aber es sind nur 17.000 eigentlich von der CDU zur AfD gewandert. Aber es ist natürlich trotzdem krass, der AfD gelang es allen Konkurrenten Stimmen abzujagen. Summiert man die Zu- und Abgänge, wechselten vor allem aus vom Lager von SPD und FDP viele zur extrem Rechten. Hinzu kommen natürlich auch, wie du gesagt hast, die ganzen Nichtwähler. Aber selbst Leute von den Grünen sind in relevanter Zahl in Hessen zur AfD gewandert. Und meine steile These, ja, mit diesem Ganzen, was wir gerade erzählen und über die CSU und die CDU, die Union hat anscheinend, jetzt erstmal nur aus wahltaktischen Gründen, eigentlich einiges richtig gemacht. Sie hat trotz Aiwanger fast nichts in Bayern verloren und in Hessen einen fulminanten Wahlsieg eingefangen, weißt du? An sich ist der CDU, kann es ja erstmal egal sein, was wir alle davon halten, dass viele zur AfD gehen, ne? Sie haben diese Wahlen eigentlich relativ unbeschadet, wenn nicht sogar relativ erfolgreich abgeschlossen. Und wie gesagt, losgelöst von der Positionierung zur AfD, was ja im Medial immer so hochgekocht wird bei der Union, in dem Sinne hat Friedrich Merz mit seinem in Anführungszeichen Populismus vielleicht doch was erreicht. Und zwar auch bei der CDU. Und sonst wird ja immer gesagt, also Friedrich Merz, der ist mit seinem in Anführungszeichen Populismus mitschuld an einem grundsätzlichen Rechtsruck, den wir ja tatsächlich sehen. Wir haben oft darüber geredet, wir haben es jetzt hier die Zahlen. Aber ist nicht vielleicht die steilere These umgekehrt? Gibt es einen Rechtsruck in der Gesellschaft, der vielleicht mit Friedrich Merz nichts zu tun hat und die Union jetzt es immerhin schafft, dass die Menschen auf dem Weg nach ganz rechts einige stehen bleiben und doch die Union wählen? Man könnte diese Zahlen meiner Meinung nach auch so interpretieren, insbesondere in Hessen, dass sie dann somit vielleicht doch wieder ihre Funktion als konservative Partei wahrnehmen, weil sie doch Unzufriedene dann einfängt, wenn die Leute von links sich eher der CDU zuwenden und nicht wie andere, die es ja auch gibt, den Umweg direkt umgehen und bei der AfD landen. So oder so. Wenn man die Union losgelöst betrachtet, hat sie vieles richtig gemacht. Sie hat eben anstatt die AfD-Wähler wieder zurückzugewinnen, Wähler in der Mitte gewonnen. Diesmal aber vielleicht nicht wie Merkel, weil sie in die Mitte gerückt ist, sondern weil die Wähler weiter nach rechts gerückt sind. Und jetzt sind wir natürlich bei der Analyse, warum ist das eigentlich so? Ist das vielleicht so, weil Friedrich Merz sie alle nach rechts getrieben hat oder gibt es da andere Gründe? Oder ist es halt am Ende, wie du auch schon angedeutet hast, nur eine Art Abrechnung mit den Ampelparteien?
Ja, das ist die große Frage und man muss da tatsächlich, glaube ich, unterscheiden zwischen Hessen und Bayern. Für Hessen würde ich dir tatsächlich zustimmen. Da kann man es so beurteilen, dass die CDU quasi das Auffangbecken ist und da hat es auch funktioniert. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Wahltaktik der CDU in Hessen ja anders lief, weil man weniger stark gegen die Ampel geschossen hat. Man war ja in einer Koalition mit den Grünen. Und diese Koalition war, soweit ich das im Kopf habe, glaube ich, auch der Wunsch, die Wunschfortsetzung nach der Wahl. Das heißt, man hatte natürlich ein bisschen einen anderen Duktus und musste auch ein bisschen mehr darauf achten. Deswegen weiß ich nicht, ob das so 100% damit zusammenhängt. Aber es ist natürlich eine gefühlte Wahrnehmung, die man nicht auslassen darf, dass tatsächlich die CDU in Hessen doch mehr als eine Alternative gesehen wird von den Wählern der Ampel. Und das sind ja die Zahlen, das zeigen sie ja relativ deutlich. Hast du ja gesagt, die drei Ampelparteien verlieren eben relativ viele Wählerinnen und Wähler an die CDU. Und das ist, glaube ich, für Hessen etwas, wo man sagen kann, da könnte es hinkommen, da funktioniert die CDU vielleicht auch noch als Landespartei. Für Bayern würde ich das Ganze nicht so sagen, weil wir eben über 200.000 Menschen haben, die von der CSU weggegangen sind zu den eher rechteren Parteien. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man auch nochmal so ein bisschen zurückdenkt an die 2018er Wahl, wo Markus Söder ja zweischienig gefahren ist. Zu Beginn des Wahlkampfes hat er ganz deutlich, ganz, ganz krasse rechtspopulistische Töne angeschlagen und dann fing er plötzlich an, Bäume zu umarmen und darüber nachzudenken, ob er mit den Grünen oder mit den Freien Wählern eine Koalition machen will. Damals hat die bayerische CSU das schlechteste Wahlergebnis seit 1950, war es, glaube ich, eingefahren. Und das war damals eigentlich schon so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, die CSU verliert in Bayern mehr und mehr an Zustimmung. Und ich würde behaupten, jetzt hat die CSU ja auch nochmal verloren, zwar nur im ganz niedrigen Bereich. Ich glaube, 0,2 Punkte waren es, die die CSU nochmal verloren hat. Es heißt aber eben auch, dass sie gerade in Bayern nicht mehr das Sammelbecken für alle ist. Und wenn wir nochmal an Franz Josef Strauß denken, es darf rechts von der CSU keine Partei geben. In Bayern haben sich mit dem jetzigen Zeitpunkt zwei Parteien rechts der CSU positioniert, die auch, glaube ich, nicht so schnell davon weggehen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Hessen und Bayern. In Hessen haben wir in Anführungsstrichen nur die AfD, die auf 18% kommt. In Bayern haben wir aber eben zwei Parteien, die auch noch relativ großen Zulauf von der dritten großen Partei bekommen haben. Und das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Und ich glaube, dass das eben auch damit begründet ist, dass das, was wir auch schon öfter gesagt haben, wer Rechtspopulismus will, der wählt am Ende nicht die Partei, die das jetzt gerade mal für sich entdeckt hat, in dem Fall die CSU, sondern sie wählen das Original. Und das ist in diesem Fall, sind in diesem Fall die AfD und auch die Freien Wähler mittlerweile.
Da würde ich ja überall mitgehen. Aber was ist deine Erklärung dafür, dass die CSU in Bayern trotzdem so viele Stimmen von weiter links gewonnen hat? Ich habe ja schon gesagt, der CSU kann es ja dann im Endeffekt egal sein, wer sie wählt, so streng genommen. Es geht ja da erstmal nur um den Wahlsieg. Ich weiß, es ist für die CSU kein gutes Ergebnis, aber es ist nicht so krachend passiert, wie man es erwartet hatte. Söder hat es halt geschafft, Leute von der SPD und den Grünen im großen Stil für sich zu gewinnen. Was ja meine Ausgangsthese ist, dass es eigentlich einen grundsätzlichen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt. Also, oder was ist deine Erklärung dafür, dass er da die Leute aufgefangen hat plötzlich?
Ja, tendenziell ist es tatsächlich ein Rechtsruck, der ja aber auch seit Jahren fokussiert wird, eben über diese ganzen Debatten innerhalb der Ampel. Und das ist ja auch was, was wir schon mehrfach kommuniziert hatten. Die große Problematik ist natürlich die Kommunikation der drei Regierungsparteien. Die führt natürlich dazu, dass die Leute gefühlt nicht mehr abgeholt werden. Und weiter nach links können sie nicht rücken, weil wir keine wirklich linke Partei in Deutschland mehr haben, die sich nicht gerade selbst zerfleischt. Das bedeutet im Endeffekt, die einzige Möglichkeit, die einzige Alternative, die es gibt, ist, für einen Großteil der Menschen nach rechts zu rücken. Und was wir natürlich auch haben, ist mittlerweile tatsächlich ja dieses gefühlte Problem der Migration. Ich muss tatsächlich für meinen Teil gestehen, dass hier oben in Schleswig-Holstein die Problematik mit den neuen Geflüchteten bisher nicht so ganz angekommen ist. Ich weiß nicht, ob tatsächlich es an dem Verteilungsschlüssel liegt, dass Schleswig-Holstein eben nicht so viele Geflüchtete aufnehmen muss, aber punktuell habe ich hier tatsächlich nicht das Gefühl, dass sich so viel ändert. Kann natürlich sein, dass es unten in Süddeutschland, aber auch in Hessen dann eben mehr ist. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich wieder dieses eher gefühlte, diese gefühlte Angst. Nicht die real existierende Angst, sondern die gefühlte Angst, die hier mit reinspielt. Wobei wir natürlich auf der anderen Seite mehr und mehr auch Hilferufe von Landräten und so weiter hören. Und da ist eben, glaube ich, das große Problem, dass die Bundesregierung, die natürlich dafür in Verantwortung treten muss, dass die einfach nicht reagiert. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass viele Aspekte, die aktuell passieren, einfach nicht gut kommuniziert werden und nicht gut angegangen werden. Das heißt, dieses klassische Problem, die klassische Aussage, die Regierung verkennt aktuell den Willen der Bevölkerung, ist, glaube ich, ein wirklich großes Problem, was eben dazu führt, dass die Menschen in dem vorhandenen Parteienspektrum eben nur eine Möglichkeit haben, und das ist nach rechts. Aber es hängt eben auch viel damit zusammen mit der Entwicklung in den letzten Jahren, dass wir eben zum Teil schon eine Verrohung der Sprache erleben, eine Verrohung der Argumentationsmuster, eine Versteifung, eine Zersplitterung der Gesellschaft, wie wir sie auch in anderen Ländern schon sehen. Das ist, glaube ich, das große Problem, was wir haben, dass wir eben eine, ja, in Anführungsstrichen, Radikalisierung in den Denkmustern haben, die eben nicht mehr wie früher auch auf Kompromissbereitschaft stößt, sondern hier wird nur noch gegeneinander geschossen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was zum Erstarken oder was dazu führt, dass eben auch viele Menschen weiter nach rechts rücken, weil eben falsch kommuniziert wird.
Also wir stellen uns also die Frage, woran hat es hier liegen? Also woran hat es hier liegen, dass die Leute irgendwie weiter nach rechts rücken, zumindest jetzt in dieser Wahl und an diesen Wahlergebnissen? Du hast es ja jetzt schon angesprochen, du hast viele verschiedene Punkte genannt. In der medialen Berichterstattung waren sich ja jetzt doch auch viele einig, und du hast es ja auch gesagt, Migration. Das Thema Migration war das entscheidende Wahlthema für die Menschen. Da gibt es zum Beispiel den INSA-Meinungsforscher Hermann Binkert, der in der Bild sagt, für eine Mehrheit der Wähler war die Bundespolitik entscheidend. Dadurch ist es in beiden Ländern auch ein Abstrafen der Ampelkoalition. In Bayern hat nur gut ein Viertel der Wähler für eine der drei Ampelparteien gestimmt, hast du ja alles schon erzählt. Laut Infratest DIMAP wollen 80% der Wähler eine völlig andere Migrationspolitik, als die Ampelregierung sie fährt. Hat die Migrationspolitik also die Wahl entschieden? Er sagt, ja, unsere Zahlen zeigen eindeutig, dass die Migration für die Mehrheit der Wähler in Bayern und Hessen das wahlentscheidende Thema war. Die Mehrheit der Wähler in beiden Bundesländern wünscht sich eine völlig andere Migrationspolitik. Das bedeutet eine Begrenzung des Zuzugs nach Deutschland. Jetzt kann man mal sagen, INSA ist auch ein bisschen eher rechtslastig, deswegen vielleicht auch diese deutlichen Worte. Aber das sei mal dahingestellt. Es geht ja darum, er sagt halt dann weiter, bei der Migration vertrauen die Wähler eher Union und AfD, während die Rechtsaußenparteien AfD in Hessen und Bayern neue Rekordwerte in Westdeutschland einfuhr, konnte sich die CSU stabil behaupten, die CDU in Hessen sogar deutlich zulegen. Das ist eine Analyse, und Markus Söder hat es natürlich auch direkt am Wahlabend schon analysiert und hat großspurig angekündigt, der Auftrag ist, dass wir diese Migrationspolitik ändern in Deutschland. Aber genau da kommen wir zu dem spannenden Punkt, weil ich will auch einfach mal was Neues erzählen, weil das erzählen wir ja schon die ganze Zeit. Die Frage ist natürlich, wie soll denn eine andere Migrationspolitik aussehen? Meine These ist auch, dass Migration das entscheidende Thema war, aber eigentlich nur als ein Symptom. Und jetzt kommt's, das ist meine erweiterte These, als ein Symptom für die Machtlosigkeit von Politik im Allgemeinen. Und deshalb wird dafür natürlich die Regierung abgestraft und die Oppositionsparteien profitieren, insbesondere bei dem Thema natürlich rechte Oppositionsparteien, gibt ja auch quasi keine Linken mehr. Was ich damit meine ist, dass wir mit der aktuellen Migrationskrise eine politische Lage haben, auf die die Politik keine einfachen Antworten findet oder vielleicht gar keine Antworten findet. Und am Ende muss man ehrlich sagen, auch wenn der INSA-Chef das behaupten mag oder der Söder, die Opposition hat auch keine Antworten. Ich meine, Giorgia Meloni hat es nicht geschafft, die Flüchtlingsströme nach Italien zu stoppen. Es kommen unter ihrer rechten Regierung mehr denn je. Das heißt, wir leben, wie ich ja schon öfters gesagt habe, in einer Zeit, in der durch Globalisierung und Interdependenzen nationale Politik an den absoluten Rand seiner Möglichkeiten oder ihrer Möglichkeiten gerät. Die Folge ist, und das ist mein neuester Spin, den ich auch immer gerne mal angetrunken irgendwelchen Leuten in Kneipen erzähle, wir leben dadurch in einem populistischen Zeitalter im Allgemeinen. Und nicht nur wegen der Populisten und Rechtspopulisten, die überall aus ihren Löchern kriechen, sondern politische Forderungen und Versprechen, insbesondere im Wahlkampf, insbesondere von der Opposition, sind mittlerweile am Ende immer populistisch, weil, wenn sie dann selber an die Macht kommen, sie eigentlich selber nichts ändern können und am Ende auch nur auf das reagieren, was die ganze Zeit auf sie einprasselt. Und das sind im Fall von Migration halt im wahrsten Sinne des Wortes Menschen. Also schauen wir doch mal auf die Möglichkeiten, die die Politik hat, um die Flüchtlingsströme einzudämmen, die die Opposition oft leichtfertig gefordert hat oder fordert. Ja? Okay, Punkt 1, nationale stationäre Grenzkontrollen. Populismus. Wenn du sie einführst, sorgst du dafür, dass die Bundespolizei die Flüchtlinge an der Grenze aufsammelt und in die Heime eskortiert, anstatt dass sie dann irgendwann selber da auftauchen. Weil natürlich kann auch die Bundespolizei bei stationären Grenzkontrollen keine Asylverfahren an der deutschen Grenze durchführen. Das heißt, die werden eingesammelt, ins Heim gebracht, dort werden Asylverfahren gemacht. Und natürlich kann auch die deutsche Bundespolizei keine Flüchtlinge einfach wieder nach Österreich schicken. Die werden sich freuen. Also stationäre Grenzkontrollen, Populismus. Das hat nichts damit zu tun, ob ich das gut oder schlecht finde, aus irgendeinem normativen Grund. Es macht einfach keinen Sinn. Zweite Maßnahme, mehr abschieben. Gerne bitte. Wäre ja sogar im aktuellen Asylrecht vereinbar. Wer nicht verfolgt ist, muss zurück. Kriegt hier kein Asyl. Da sind sich ja alle einig. Nur, sie nimmt halt niemand zurück. Wenn die Herkunftsländer die Flugzeuge nicht landen lassen, dann kann Deutschland auch nicht abschieben, egal ob die AfD oder die Grünen an der Macht sind. Thema Mittelmeer. Dritter Punkt. Genau dasselbe Problem. Da kann man natürlich fordern, die Leute einzusammeln und einfach wieder zurück nach Tunesien oder Marokko zu bringen. Was weiß ich? Ja, ist ja okay. Why not? Warum sollen wir sie ans europäische Land bringen? Kann ich ja verstehen. So, nur als Altruismus. Muss nicht sein. Nur, selbes Problem. Die nehmen sie eben nicht und dann kann halt kein Frontex-Schiff in Tunesien anlegen. Geht halt nicht. Sorry, Leute. Und dann, oder dann, das nächste, Giorgia Melonis toller Plan zusammen mit Ursula von der Leyen. Flüchtlingsabkommen, damit eben andere Länder die Flüchtlinge nicht weiter in die EU bzw. nach Deutschland lassen. Wir kennen es aus der Türkei. Wir zahlen ganz viel Geld und die kümmern sich für uns um die Menschen. Am besten führen wir dort dann die Asylverfahren durch. Wer kommen darf, kommt und wer nicht, nicht mehr unser Problem. Von der Leyen und Meloni lassen sich medienwirksam in Tunesien feiern mit ihrem Deal. Was passiert? Die Tunesier schicken noch mehr aufs Mittelmeer. Lampedusa wird überlaufen. Der Deal dann sogar einseitig aufgekündigt von Tunesien, um wahrscheinlich am Ende den Preis für Europa wieder hochzutreiben. Das heißt, diese Deals stehen auch auf wackeligen Beinen und meistens mit unseriösen, autoritären Staaten als Verhandlungspartner. Was ich damit sagen will, es gibt halt keine einfachen bzw. momentan oft gar keine Antworten. Und das ist das Problem. Aber das ist ein systemisches Problem und nicht eines von Partei X oder Partei Y. Und wenn die Parteien in der Opposition behaupten, es gäbe sie, dann ist es halt am Ende immer eine Art Populismus. Umgekehrt könnte man das ja auch mit dem Klimawandel sagen. Die Grünen stoppen den ja auch nicht, wenn wir in Deutschland Wärmepumpen einbauen. Symbolpolitik. Und diese Problematik spitzt sich jetzt einfach immer mehr zu. Und wenn es dann eben zu so drastischen Beispielen kommt, wie Migration, dann bricht sich das halt Bahn. Und sorry, Sven, ich will eine Sache nochmal zu sagen. Ne? Der Gag ist ja, Angela Merkel mit ihrem Wir schaffen das. Mal abgesehen von den langfristigen Folgen, die wir vielleicht jetzt sehen und die wir ja auch schon oft kritisiert haben, sie hat es immerhin für eine kurze Zeit geschaffen, genau diese Problematik der Machtlosigkeit zumindest kommunikativ abzufedern. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, hat sie anstatt zu versprechen, dass sie das ändert, dass sie nicht mehr kommen, was sie nicht hätte geschafft, den Spieß einfach umgedreht und gesagt, Leute, wir schaffen das. Man muss ihr damit zumindest zugute halten, dass sie den Menschen kurzfristig ein Gefühl gegeben hat, dass man sich dem Problem wenigstens bewusst ist. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema Kommunikation, was du ja auch schon gesagt hast. Sie hat vielleicht damit auch versucht, den sozialen Frieden zu wahren. Jetzt ist natürlich das Problem, ob wir nicht wissen, ob es geschafft wurde oder ob wir es geschafft haben. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es war eine kurzfristige Reaktion auf die Machtlosigkeit und am Ende vielleicht ehrlicher als vieles, was heute gefordert oder auch entschieden wird. Das bringt nämlich alles nichts und dann bleibt uns nichts anderes, als mit den Folgen der Zuwanderung umzugehen und eben zu hoffen, dass wir es schaffen.
Ich will zwei Punkte rausgreifen. Zum einen ganz einfach nochmal der Punkt, den du angesprochen hast. Deutschland hat sich erpressbar gemacht und zwar in dem Moment, wo sie damals den Deal mit der Türkei eingegangen sind. In dem Moment, wo Deutschland aufhören würde, der Türkei gewisse Gelder zu zahlen, sich also diese Flüchtlinge vom Leib zu halten, würde die Türkei natürlich die Grenzen öffnen und es würden wieder nicht nur nach Deutschland, aber vor allem natürlich nach Deutschland in die Europäische Union, würden wieder haufenweise Flüchtlinge kommen. Nicht haufenweise, sondern nochmal mehr als jetzt. Wir wissen ja, aus aktuellen Zahlen, ich glaube, es sind immer noch 3,4 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei untergebracht, die eben aufgrund dieser finanziellen Deals nicht weiterkommen. Dadurch hat sich aber natürlich Deutschland erpressbar gemacht. Und das würde jetzt im Endeffekt bedeuten, die Türkei kann vieles machen. Wir sehen es ja auch gerade. Sie kann Kurdengebiete in Nordsyrien bombardieren, ohne dass es da einen Aufschrei gibt. Sie kann sich in anderen Gebieten mehr und mehr einmischen. Sie kann ein regionaler Player werden, ohne dass es da irgendwelche Auswirkungen von Seiten der Europäischen Union geben würde, weil die Türkei eben in einer Situation ist, in der sie sagen kann, okay, sagt was und wir machen die Grenze auf. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, was eben noch mal deutlicher diese Machtlosigkeit zeigt. Die anderen Punkte hast du sehr gut beschrieben. Und da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel zu ergänzen. Es ist im Endeffekt egal, welche Partei wir an der Macht haben. Jede Partei wäre in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, machtlos. Es gibt keine einfache Lösung auf komplizierte Fragen. Das haben wir auch schon oft gesagt. Das, was eben passiert in der Opposition, ist reinster Populismus. Auch was in der Regierungspolitik passiert, ist viel Populismus. Aber da wird wenigstens versucht, etwas zu tun. Das, wie es kommuniziert wird und wie es tatsächlich versucht wird, das ist nochmal eine andere Debatte.
Ja, die Frage, die ich jetzt kurz nochmal da einhaken wollte, was dein Punkt mit der Türkei, der ist ja, das ist ja tatsächlich auch das, was ich da gemeint habe, aber glaubst du, das hat was mit dem Rechtsruck in Deutschland zu tun?
Direkt nicht, aber indirekt glaube ich schon. Ja, also ich stelle mir schon vor, dass es, dass viele Menschen das auch mitkriegen. Also wenn man sich zurückerinnert an 2015, wir hatten ja bis 2015 die Dublin-Deals, das, was eben ja bedeutet hat, dass die Menschen dort Asyl beantragen müssen, wo sie das erste Mal europäischen Boden betreten haben. Und das war natürlich lange Zeit grandios positiv für Deutschland, weil gefühlt kein Mensch in Deutschland Asyl beantragen konnte, weil natürlich vor allem in den südeuropäischen Ländern die Menschen das erste Mal europäischen Boden betreten haben. Diese Erpressbarkeit und diese Machtlosigkeit wird aber, glaube ich, schon relativ deutlich, weil eben, glaube ich, schon gesehen wird von der Bevölkerung, dass ja auch der Bundesrepublik mehr und mehr auf der Nase rumgetanzt werden kann. Du hast es mit Tunesien angesprochen, aber ich glaube, ganz bedeutend sieht man es doch bei der Türkei, dass eben Deutschland nicht mehr dazu in der Lage ist, auch nur irgendwas Kritisches über das, was in der Türkei passiert ist, zu sagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was auch mit dazu beiträgt, dass gewisse Ressentiments wieder stärker werden.
Das kann gut sein, aber ich bin ja quasi genau aus dieser Machtlosigkeit jetzt eher zu dem Punkt gekommen, ey, ihr könnt auch die AfD wählen, sehen wir in Italien, wenn die an die Macht kommen, es passiert das Gleiche, weil sie einfach keinen Einfluss darauf nehmen können. Andere kommen ja offensichtlich deswegen, wie du ja gerade sagst, zu dem Schluss, dann eben doch die mit den einfachen Antworten zu wählen, die aber eigentlich ja auch gar keine Antworten haben. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen dieses Dilemma, was ich gerade sehe und ich auch nicht so genau weiß, wie man damit rauskommt, weil ich ja wie gesagt auch der Meinung bin, dass sich die Themen auch austauschen lassen und Migration nur ein sehr plastisches Thema dafür ist, wo sich das halt Bahn bricht, weil man es so gut mitbekommt und man damit halt auch so gut Parteipolitik machen kann. Am Ende erleben wir ja auch, es wird ja überhaupt gar nicht mehr über andere Dinge geredet. Also redet mal irgendjemand über die Pflegereform oder über unsere Renten oder was weiß ich. Das sind ja alles Dinge, die die Leute betreffen. Es werden halt immer nur diese Themen besprochen. Aber auch bei den anderen Themen, ich glaube, die haben auch alle keine Antworten darauf, ob unsere Renten sicher sind, haben die ja auch nicht. Ja, also es ist halt einfach ein Problem.
Das geht ja genauso weiter mit der Bildung. Es gibt ja zig Themen, die man ansprechen könnte, wo quasi Probleme bestehen. Ich würde aber dann tatsächlich nochmal einen Schritt zurück machen, weil du hattest jetzt ja vorhin eine Umfrage angesprochen von einem Umfrageinstitut. Ich habe jetzt nochmal geschaut, es gibt von Infratest DIMAP, also ein anderes Institut, auch nochmal Umfragen im Rahmen der Landtagswahl in Bayern. Und das ist spannend, weil es da tatsächlich ganz anders aussieht. Und zwar war da die Frage, Zuwanderung spielt bei meiner Wahlentscheidung die größte Rolle, sagen von allen Befragten tatsächlich nur 21%. Bei 55% der AfD-Wähler spielte Zuwanderung die größte Rolle, bei 28% waren es, oder 28% bei den Freien Wählern, 17% bei der CSU. Das heißt, natürlich spielt das damit rein, aber vielleicht, das ist jetzt diese INSA-Umfrage, die das so ein bisschen, glaube ich, auch wieder als Agenda-Setting benutzen könnte, um diese Migration wieder nochmal mehr in den Vordergrund zu rücken. Weil bei Infratest DIMAP ist tatsächlich die größte Rolle oder der wichtigste Punkt ist die wirtschaftliche Entwicklung. Also wir haben auf Platz 1 wirtschaftliche Entwicklung mit 25%, auf Platz 2 Zuwanderung mit 21%. Dann kommt tatsächlich Klima und Energie, was spannend ist, weil man dann ja scheinbar nicht mehr die Grünen als die Partei sieht, die das Problem Klima und Energie lösen kann, was man ja auch ein bisschen an der aktuellen Politik der Bundesregierung sieht, dass die Grünen eben sich da nicht durchsetzen können bei vielen Themen oder dann eben problematische Gesetze durchbringen. Das heißt, natürlich sind es hier unterschiedliche Punkte, die damit reinspielen. Und was man auch, glaube ich, nicht vergessen darf, ist diese allgemeine Unsicherheit, die auch mit eine Rolle spielt. Und das, finde ich, ist bei der Bayernwahl dahingehend spannend, weil in der Infratest-DIMAP-Umfrage heißt es dann auch, die Verhältnisse in Deutschland geben Anlass zur Zuversicht und zur Beunruhigung. Zur Beunruhigung sagen 78%, also fast 80% der Menschen in Bayern sagen, dass die aktuellen Verhältnisse in Deutschland Anlass zur Beunruhigung geben. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr gefährlich ist. die wirtschaftliche Lage wird immer schlechter eingeschätzt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was nochmal auf diesen Rechtsruck dann auch mit reinspielt. Natürlich ist es so, wenn die Menschen sich gut fühlen oder wenn sie sich relativ sicher fühlen, dann fällt man, glaube ich, auch nicht ganz so leicht auf populistische Thesen rein. Aber je größer die Angst vor dem eigenen sozialen Abstieg wird, desto mehr sucht man natürlich auch Gruppierungen oder Gruppen, die man dann dafür verantwortlich machen kann, also die quasi wirtschaftlich noch schwächer gestellt sind. Und das sind natürlich in der aktuellen Debatte vor allem Migranten, die da natürlich mit reinspielen. Das heißt, es gibt eine scheinbar größer werdende Angst davor vor einem wirtschaftlichen Abstieg. Und das ist auch wieder diese Debatte mit den Somewheres und Anywheres, auf die wir ja auch schon mal eingegangen sind. Gerade in Bayern haben wir natürlich, würde ich mal behaupten, doch mehr Somewheres, also diese Verbindung auch zum ländlichen Raum, zur Region ist dort, glaube ich, wesentlich stärker verbunden als in vielen anderen Bundesländern. Was, glaube ich, dann auch eben nochmal dazu beiträgt, dass wir eben in Bayern nochmal mehr einen Rechtsruck sehen als in Hessen, weil eben da die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg, glaube ich, nochmal größer ist. Und in Bayern ist sie eben auch deshalb größer, weil Bayern tatsächlich noch relativ stark auf Industrie setzt, die auf dem absteigenden Ast sich befindet. Bestes Beispiel Autoindustrie. Autozulieferer hat natürlich Bayern relativ viel, aber man setzt hauptsächlich immer noch auf Industrie, die wahrscheinlich sich auf dem absteigenden Ast befindet. Als Beispiel auch die Windkraft zu nennen. Natürlich ist Windkraft das, was in Deutschland eine immer größer werdende Rolle spielt, außer zum aktuellen Stand immer noch in Bayern. Und das sind, glaube ich, so Punkte, die mit dazu führen, dass es eine wirtschaftliche Angst gibt, die zum Teil unbegründet ist, weil wir natürlich immer noch relativ gute soziale Sicherungsnetze haben. Aber diese projizierte Angst auf den wirtschaftlichen Abstieg, die führt, glaube ich, meines Erachtens nach dazu, dass eben dieser Rechtsruck auch damit reinspielt. Also Migration als ein Bereich, damit verbunden aber auch diese Angst vor einem Abstieg.
Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich ein sehr, sehr abstraktes, diffuses Gefühl ist, was momentan in weiten Teilen der Bevölkerung herrscht, was wir ja auch schon öfters gesagt haben, einfach im Umgang mit diesen Krisen, die auf uns einprasseln. Das reißt ja auch nicht ab. Gefühlt sind die fetten Jahre einfach vorbei. Und ich glaube, viele können gar nicht definieren, warum sie das empfinden, sondern sie empfinden es einfach, weil sie sehen, was passiert. Und wahrscheinlich auch so Dinge, wie jetzt in Israel passieren, sorgt unterbewusst dann am Ende für eine Unsicherheit, am Ende ja auch für Angst. Also wenn dann auch wieder darüber geredet wird, ob das ein Flächenbrand wird im Nahen Osten und so weiter und so fort, sowas wirkt sich ja alles immer auch auf uns aus. Ich glaube, diese Grenzen verschwimmen und deswegen ist es oft einfach eine diffuse Angst. Und dann ist immer so eine dumme, simple Schlussfolgerung. Am Ende wählt man dann halt wieder die mit den einfachen Antworten in der Hoffnung, dass die einem irgendwie Sicherheit geben können. Aber zufriedenstellen kann diese Analyse ja am Ende irgendwie auch nicht sein. Und vor allem, was ändert man daran? Einfache Antworten geben? Müssen alle einfache Antworten geben? Muss man den Leuten einfach klar machen, dass es keine einfachen Antworten gibt? Ich weiß es auch nicht.
Nee, es gibt ja Ansätze oder es gibt ja Menschen, die sagen, Deutschland solle sich ein Beispiel an der Migrationspolitik Dänemarks nehmen. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Die dänische Migrationspolitik ist ja relativ rigide geworden. Interessanterweise ja nicht durch eine rechte Partei, sondern durch die Sozialdemokraten. Aber es gibt ja, oder es werden ja immer wieder die Rufe laut, dass man sich eben an Dänemark orientieren soll, was die Migrationspolitik angeht. Aber auch nicht nur, was die Migrationspolitik angeht, sondern auch, was die Integrationspolitik angeht. Und das ist ja ein Aspekt, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Und du hattest es ja vorhin einmal angedeutet, mit dem wir schaffen das. Die Frage ist tatsächlich, haben wir es geschafft? Und das würde ich mittlerweile nicht unbedingt bejahen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach angesprochen. Die Integrationspolitik in Deutschland ist versucht worden, aber sie ist dann doch in vielen Aspekten gescheitert. Und zwar ganz oft am Aspekt des Geldes, wie es immer so schön ist. Man hätte, glaube ich, in den 8 Jahren seit der Flüchtlingskrise deutlich mehr Geld noch in die Integration stecken müssen, damit man eben auch dafür sorgen kann oder dafür sorgt, dass eben diese Bubbles, die entstehen, dass die gar nicht erst entstehen, sondern dass tatsächlich mehr eine Integration stattfindet. Aber ich glaube eben nicht, dass wir hier wirklich von einer Integration sprechen können, sondern dass wir eben doch einfach gewisse Communities entstanden sind, die eben dann in ihren Sphären leben. Und das ist auch etwas, was man in Dänemark sieht tatsächlich. Auch da wird ja versucht, also da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du es so genau im Kopf hast, Dänemark versucht ja in bestimmten Vierteln die sogenannte Ghettoisierung zu verhindern. Das bedeutet, dass der Anteil von Menschen mit ausländischen Wurzeln begrenzt ist auf einen bestimmten Prozentanteil. Und so soll eben die Kriminalität verringert werden, so sollen die Gegenden auch attraktiver werden. Das ist natürlich eine Debatte, die in Dänemark geführt wurde und die in Dänemark dazu geführt hat, dass die Rechtspopulisten quasi keine Rolle mehr spielen in der dänischen Politik, die Sozialdemokratische Partei der Dänen eben wieder deutlich stärker geworden ist, die Regierung stellt und jetzt diese Politik durchzieht. Was das Problem daran ist, ist natürlich, dass vieles davon nicht unbedingt mit den Menschenrechten konform geht. Also eine Vertreibung aus bestimmten Vierteln, also das würde in Deutschland auch gar nicht funktionieren auf Grundlage des Grundgesetzes, freier Wahl des Wohnortes und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Punkte, die auch in Dänemark eine Rolle spielen. Ich glaube, in Dänemark gibt es aktuell auch noch Klagen dagegen. Aber es ist tatsächlich der Versuch, das Ganze irgendwie hinzubekommen. Und in Dänemark funktioniert es eben darüber, dass die Sozialdemokratische Partei hier rechtspopulistische Narrative übernommen hat und sie sogar umsetzt.
Da sind natürlich zwei spannende Sachen oder beziehungsweise zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt sind wir voll in so einer Migrationspolitik-Analyse. Ich weiß gar nicht, ob das das Ziel war, aber dann nur kurz, um dazu nochmal anzuschließen. Eigentlich sind es ja zwei Punkte in Dänemark, und zwar einmal die Migrationspolitik und das zweite ist die Integrationspolitik. Zur Migrationspolitik habe ich jetzt auch von verschiedenen Migrationsforschern auch gehört, die basiert vor allem auf Abschreckung, sagen sie. Also inhaltlich machen die gar nicht so viel anders. Sie sagen halt nur, sie seien so rigide in der Hoffnung, dass das tatsächlich so ankommt und Stichwort Pull-Faktor, die Leute einfach keinen Bock haben, nach Dänemark zu kommen, weil wenn die Leute dann da sind, gehen die mit denen gar nicht so viel anders um als mit uns, als wir. Das andere ist aber natürlich, was du sagst, die Integrationspolitik. Da sich irgendwie neue Konzepte zu überlegen, ist, glaube ich, natürlich irgendwie notwendig. Obwohl man auch sagen muss, dass die Leute, wo die sozialen Brennpunkte sind, meistens doch gar nicht so sehr die Rechtspopulisten wählen in Deutschland, als die Leute, die Angst haben, dass bei ihnen vielleicht so ein sozialer Brennpunkt kommt.
Ja, das ist ja diese diffuse Angst, von der wir gesprochen haben, die da deutlich mit reinspielt. Und die betrifft natürlich vorrangig den ländlichen Raum, gar nicht so sehr die Großstädte. In den Großstädten sehen wir ja an den Wahlergebnissen eigentlich immer, dass die Großstädte eher pluralistisch eingestellt sind. Es ist eben vorrangig das Land. Und das Land ist in Deutschland natürlich immer noch relativ groß, relativ stark. Und das ist, glaube ich, auch immer so der Punkt, der da noch mit reinspielt.
Ja, wir haben schon wieder relativ wenig Lösungen angeboten. War aber bisher ein netter Applaus. Ich habe gar nicht mehr so viel, Sven. Ich glaube, ich war doch auch sehr viel mit dem ganzen Israel beschäftigt in meinem Kopf, dass ich mir gar nicht so viel Gedanken jetzt über die aktuellen Wahlergebnisse gemacht habe, außer das, was ich hier zum Besten gegeben habe. Hast du denn noch irgendwelche spannenden Punkte, die du loswerden willst?
Ja, tatsächlich habe ich noch einen Punkt, den ich tatsächlich sehr spannend fand. Und zwar ging es oder war es ja lange Zeit so, das hatten wir, glaube ich, auch immer mal wieder angesprochen und das war oft auch in der Forschung so ein bisschen der Punkt, dass man lange Zeit ja auch gesagt hat, vor allem Ältere und vor allem Menschen, die wir jetzt als Somewheres bezeichnet haben, also aus dem ländlichen Raum, dass die eher die AfD wählen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen aber, dass das Ganze so nicht mehr hinnehmbar ist. Es ist nämlich so, wenn wir jetzt mal bei Bayern bleiben, da gab es eine U18-Wahl und bei der U18-Wahl war es so, dass auch da die AfD auf 15% gekommen wäre. Wenn man auf Hessen schaut, da war es so, dass der Anteil der Menschen zwischen 18 und 29, die die AfD gewählt haben, auch bei 17% lag, also etwas unter dem Wahlergebnis. Aber es bedeutet eben auch, dass Menschen oder junge Menschen vor allem eben deutlich stärker auch die AfD wählen. In Bayern übrigens mehr als in Hessen, da waren es die Gruppe der unter 30-Jährigen, hat die AfD mit 18% gewählt. Und das zeigt eben in Bayern gerade nochmal, dass die Jüngeren verstärkt oder stärker die AfD wählen als die Älteren. Was, glaube ich, nochmal ein spannender Punkt ist, auf den wir vielleicht nochmal genauer eingehen können. Also woher kommt es jetzt, dass plötzlich auch mehr und mehr junge Menschen, die man ja eigentlich eher als offener, als ja auch zukunftsgewandter betrachtet, dass jetzt plötzlich auch fast 20% der jungen Menschen AfD wählen.
Ich glaube tatsächlich, ich hab auch überlegt, ob ich das anspreche, hatte es jetzt tatsächlich vergessen. Vor allem, es war ja auch im Vorfeld der Wahl, kamen ja schon diese Zahlen irgendwie vermehrt in den sozialen Medien raus, dass viele junge Leute die AfD wählen in Bayern. Vor allem in Bayern waren, glaube ich, diese Zahlen, die vor der Wahl durch die sozialen Medien gegeistert sind. Ich persönlich habe da, glaube ich, zwei Erklärungen. Die eine ist ein bisschen handfester, die andere ist so ein bisschen meine Spekulation. Die erste Erklärung ist, die AfD ist nachweislich mega krass aktiv in sozialen Medien. Bei TikTok ist es die Partei, die am allermeisten veröffentlicht. Bei diesem weirden TikTok, wo wir schon quasi gefühlt zu alt sind. Ich glaube, das ist sogar noch mal ein ganz eigenes Thema, weil da gibt es auch jüngere Studien zu, die ich jetzt aber nicht parat habe. Aber das ist, wirklich ein Grund. Der zweite Grund, den ich sehe, und der ist so ein bisschen vager, aber da können wir jetzt endlich dann auch noch mal über die Identitätspolitik reden, was wir ja bisher nicht gemacht haben, was vielleicht auch immer doch noch so ein kleiner Grund ist für den Zulauf von den rechten und rechtspopulistischen Parteien. Meine These, Sven, wir hatten auch mal in einem Telefonat, also nicht im Podcast, darüber geredet. Die These ist so ein bisschen, ist das vielleicht so eine Art jugendlicher Backlash, so eine Art Revolution gegen die Älteren, Generationen, die man ja immer wieder erlebt. Also ich glaube, zu unseren Zeiten oder zu vielen Zeiten war, nach links zu gehen, linksradikal zu werden in diese Richtung, wurde immer noch aufgefasst als so ein Kampf gegen das Establishment, sich aufzulehnen, anders zu sein, halt so aus dieser Jugendlichkeit, aus dem jugendlichen Überschwung heraus, war das lange links radikal zu gehen. Und zwar auch mit der Begründung so, ja, dass das Establishment immer noch so recht, so konservativ sei. Das ist vielleicht sogar noch so ein Erbe aus den 68ern. Aber jetzt hat man halt das Umgekehrte. Also ich glaube, du provozierst halt, so früher hat man gesagt, man provoziert, wenn man gendert, und heutzutage provoziert man mehr, wenn man gendern doof findet. So ungefähr. Also auch dem Establishment gegenüber oder den Leuten zumindest, was die jungen Leute vielleicht glauben, wer irgendwie das Sagen hat oder wer die Diskursmacht hat. Das ist halt jetzt dann doch gefühlt eine Zeit lang eher linksliberal gewesen. Und das ist es vielleicht so ganz simpel, so eine Auflehnung gegen die vorherige Generation, die einem halt irgendwie sagen will, wie man zu sprechen hat, wie man ein guter Mensch ist, was ja oft auch stimmt, nur worauf vielleicht junge Leute dann doch keinen Bock haben, wenn man ihnen zum Beispiel auch erzählt, dass sie eigentlich eh keine Zukunft haben, weil irgendwie der Klimawandel eh alles kaputt macht und so weiter, dann verdrängt man das halt eher, oder man will halt irgendwie rebellisch sein, und dann bist du halt rebellischer, wenn du irgendwie die AfD gut findest, als wenn du dich für Klimaschutz engagierst, was bei uns ja vielleicht noch umgekehrt war. Das ist meine These, und du hattest ja da in dem Zusammenhang vor allem auch den Influencer Andrew Tate in unserem Gespräch angesprochen, der ja auch total erfolgreich ist, obwohl er halt ein misogynes Arschloch ist. So.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein großes Problem. Also diese Entwicklung hängt natürlich sehr, sehr stark mit Social Media zusammen. Ich glaube, man kann die beiden Punkte, die du jetzt angesprochen hast, gar nicht so sehr unabhängig voneinander betrachten. Ich glaube, sie bedingen sich tatsächlich gegenseitig. Natürlich haben wir mit Andrew Tate, den du jetzt angesprochen hast, gerade in jetzt vor allem einer männlich geprägten Welt oder in einer Welt, in der das Männlichsein in Anführungsstrichen nicht mehr so viel zählt wie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, die Angst gerade von jungen Männern, eben in einer Welt zu leben, in der das männliche Geschlecht nicht mehr dominant ist. Ich glaube, das könnte auch ein Problem sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht bei den jungen Menschen, ob es vor allem Männer sind oder Männer und Frauen gleichermaßen. Das habe ich jetzt aus den Umfragen auch nicht so rausfinden können. Ich glaube, das ist auch nicht beachtet worden unbedingt. Aber gerade bei einer männlichen Welt kann ich mir das schon vorstellen, dass da eben ja so gewisse Problematiken entstehen. Was mir auch aufgefallen ist jetzt tatsächlich aus der Zeit, seitdem ich an der Schule arbeite, dass das Thema Subkulturen gefühlt komplett verschwunden ist. Also früher gab es ja noch unterschiedliche Subkulturen. Es gab die unterschiedlichsten Ansätze, sich mit Themen zu beschäftigen, seien es Sprayer, seien es Punker, seien es am Ende auch Skinheads oder was auch immer, oder auch die Ultrabewegung im Fußball ist ja mit die größte Subkultur lange Zeit gewesen, und die werden auch alle älter. Das heißt, diese Subkulturen wachsen als solche nicht nach, und die Subkulturen waren ja großteils doch eher ja auch pluralistisch geprägt und weniger auf Exklusivität, sondern meistens doch mehr auf Inklusion. Lassen wir mal die rechten Skinheads außen vor. Aber ansonsten ging es in Subkulturen ja immer um Aneignung und etwas Positives. Und das, würde ich behaupten, fällt mehr und mehr weg. Also dieses Positive, was Subkulturen mal ausgemacht haben, das verschwindet mehr und mehr. Und womit genau das zusammenhängt, das ist, glaube ich, eine spannende Frage, auf die ich jetzt auf die Schnelle auch keine Antwort finde. Aber ich glaube, es hängt viel auch mit einer deutlich stärkeren Individualisierung zusammen. Das heißt, jeder will versuchen, immer individueller zu sein, was eben auch relativ stark mit Social Media zu tun hat, mit einer scheinbaren Individualität. Weil natürlich vieles, was über Social Media läuft, relativ ähnlich funktioniert, und das, was erfolgreich ist, funktioniert auf ähnliche Art und Weise. Auch Andrew Tate, der eben eine bestimmte Gruppe anspricht, funktioniert so. Und da gibt es ja auch genug deutsche Nachahmer mittlerweile, die das eben auch nutzen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, oder was heißt ein Problem? Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die eigentlich positiv ist, dass wir mehr Individualität haben, auf der anderen Seite aber eben auch ins Negative umschlagen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen aktuell damit reinspielt. Also Individualität als Keimzelle von einer problematischen Haltung gegenüber Andersdenkenden vielleicht.
Ja, also bei den Alten scheiße, bei den Jungen scheiße, wird geil. Nein, aber am Ende gibt es ja dann vielleicht auch wieder die Gegenbewegung gegen das Jetzige und dann werden alle wieder links und woke. I don't know. Ich gucke auf die Zeit, Sven, und ich glaube, wir müssen uns disziplinieren, unter einer Stunde zu bleiben. Und wenn ich jetzt schneide, dann wird das bestimmt unter einer Stunde bleiben. Wenn du einverstanden bist, würde ich dann einfach mal sagen, von mir aus war's das. War eine gute Sendung. Wir sind ein bisschen abgeschweift, glaube ich, oft, aber muss auch mal sein.
Viel gibt's nicht mehr hinzuzufügen. Wir haben die Zahlen angesprochen, sie sind nicht sonderlich schön. Man kann am Ende aber festhalten, es ist nicht nur der Osten, der Probleme macht, sondern wir sehen es jetzt eben auch, es ist auch der Süden, der Probleme macht. Wie gesagt, fast zwei oder mehr als zwei Drittel der Menschen in Bayern wählen eher rechts, in Hessen nicht ganz so schlimm. Es wird spannend, wie es nächstes Jahr in den ostdeutschen Bundesländern läuft, ob die AfD dort stärkste Kraft werden kann. Das sind aber Themen, die uns dann erst beschäftigen wollen. Wie gesagt, es gab auch andere Themen, die wichtig waren in dieser Woche. Das sind Themen, die auch schon länger eine Rolle spielen. Und deswegen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, werden wir eben in der nächsten Folge nochmal genauer darauf eingehen. Eben auf den Antisemitismus in der linken Szene, der eben auch lange Zeit doch immer wieder auch so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde. Aber mit den Landtagswahlen soll es das soweit gewesen sein. Wir haben unseren Senf dazu abgegeben. Wie immer nicht unbedingt positiv am Ende. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Ciao.
Auf Wiedersehen.